Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Schönen guten Abend. Und hier ist die Queer World. Und es sollte jetzt eigentlich funktionieren, ja. Hier ist die Queer World bei Radio MKW. Und hallo, hier ist die Queer World bei Radio MKW. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Steve's Queer World. Heute wieder mit einem interessanten Gast bzw. einer interessanten Gästin zum Thema Partygirls können auch mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich begrüße Juliane. Hallo Juliane.
Hi Steve.
So, wie das halt so ist, live ist live. Ich weiß nicht, ob du mich gut hören kannst auf deinem Kopfhörer. Ich höre mich irgendwie gar nicht. Doch, ja, du hörst mich ein
ist
bisschen.
In Ordnung.
Okay. Vielleicht liegt's an mir. Okay, alles klar. es ist schon wieder super. Es ist alles schon wieder hektisch. Julian, ich habe dich eingeladen, zum einen, weil wir uns durch eine andere Sendung schon kennengelernt haben und dort irgendwie auf den Trichter kam, ja, du kennst dich in der Partyszene aus, kennen die Queers rund um oder im Rhein-Main-Gebiet eigentlich alles, was es so da gibt. Und zum anderen auch zu deiner persönlichen Geschichte und auch einfach so ein bisschen über dich mehr zu erfahren, über deine Arbeit in der Partyszene tatsächlich, ja, und wie du auch mit beiden Beinen im Leben stehst. Darüber werden wir in den nächsten 2 Stunden sprechen. Ich freue mich jedenfalls. Ich hoffe, ich kriege das hier jetzt mit meinen technischen Sachen nochmal hin und sage, ja, musikalisch geht's heute ein bisschen in die Partyszene der Vergangenheit, ein bisschen Vocal House aus den früheren Zeiten und wir starten mit DJ Tonga mit Don't Be Afraid.
Don't be afraid to let yourself go. Don't be afraid, don't...
Ja, jetzt, es gibt Wunder, ich höre mich. Also Leute da draußen nochmal, herzlich willkommen bei Steve's Queer World. Es war heute ein holpriger Start, aber umso besser kann es ja nur noch werden, Julian, oder? Was meinst du?
Schon, ne?
Ja, siehst du. So, wenn du noch ein bisschen näher an dein Mikrofon rankommst, dann sind wir perfekt. Du brauchst auch nur eins, es sei denn, deine Stimme ist so
luminös.
Ja, dass du 2 brauchst.
Welches soll ich nehmen, links oder rechts? Egal.
Das, was du gerade in der Hand und fast im Mund hast. Genau. So, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angekündigt. Ich weiß zwar nicht, ob man mich gehört hat, aber genau, ich habe dich ja eingeladen, einfach einmal zum Thema Partyszene Frankfurt und Rhein-Main. Du als bekanntes Partygirl, sagen wir es mal so, viele denken ja, oh ja, da sitzt jetzt irgend so ein Blondchen, was hier auf jede Party hüpft und da im Mini durch die Gegend, nein, so ist das natürlich nicht bei Steve's Queer World. du sitzt natürlich nicht auf jeder Party oder nur auf den Partys, sondern
sitzt in der Scheiße,
ne, weil man tanzt ja in der Regel oder du hast natürlich auch viel zu tun und letztendlich geht's auch einfach darum, dass du eine super interessante Geschichte mitbringst, mit beiden Beinen voll im Leben stehst und eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Menschen, wenn man von Partygirls spricht, im Kopf haben. So kann man das doch, glaube ich, erklären.
Ja, wenn du das so siehst, sehe ich das jetzt auch mal so.
Okay, wir sind uns einig. Also
ja.
Juliane, vielleicht nochmal ein paar Eckpunkte zu dir. So, wie alt bist du? Wo kommst du eigentlich so her? Ja, einfach mal so, fang mal an, so diese Richtung.
Ja, 29G bin ich.
29G, das heißt, du verrätst den Namen.
Ja, ich bin ja eine Real-Person, sage ich immer ganz gerne.
Mhm.
Kriege ich auch nachgesagt. Ich werde 43 Jahre demnächst im Dezember.
Okay. Doch schon. Sind wir doch nicht so weit voneinander entfernt, nein.
Ja, ich gehe noch aus, du nicht, ne?
Und, ja. ja, auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, ich hätte dich tatsächlich für jünger geschätzt.
So. Ja, gibt technische Möglichkeiten heutzutage.
Ach ja, okay.
Nein, da gehen wir später drauf ein.
Genau.
Das hat natürlich auch bei mir einen genetischen Hintergrund.
Okay.
Ewig jung zu bleiben.
Du hast das Mittel
den
gefunden.
Ewigen Jungbrunnen.
Ja, genau. Okay.
Natürlich nicht, aber dazu ja später mehr.
Alles klar. Woher kommst du denn ursprünglich jetzt?
Also als Realperson bin ich in Wiesbaden geboren.
Mhm.
Und habe auch sehr lange in Wiesbaden gelebt. War auch schon in der einen oder anderen Stadt wohnhaft.
Okay.
Ich habe schon mal nach München gezogen. Nach Berlin habe ich es nicht geschafft. Das wollte ich immer beruflich. Aber wie ich heute weiß, hat mir das ganz gut getan, dass ich es nicht nach Berlin geschafft habe.
Mhm.
Weil ich dann noch nicht mal 3 Tage mehr schaffe, durchzuhalten.
Okay. Du wohnst jetzt in Frankfurt, oder?
Ich wohne jetzt in Frankfurt, in der Stadt, genau.
Okay.
Eine richtige Frankfurterin seit 3, 4 Jahren, ne?
Okay. Schon adoptiert worden sozusagen von der Stadt.
Ja, in Schlag genommen.
Ich sehe gerade von der Regieleitung, es sind 3 Jahre,
die dir
von der Seite angezeigt wurden. Du bist nicht alleine da und du kriegst hier so immer so neben halt so die Flüsterin sozusagen, die dann die Sachen, die dir nicht
erfahren. Ja, die stumpft mich eigentlich mehr, aber.
Ah, okay. Ja. Also das heißt dann, blaue Flecken sind nachher so angesagt, oder?
Ja, auf jeden Fall, wenn ich einen Mist baue, schon, ja.
Okay, dann ich bemühe mich, das so hinzukriegen, dass du keinen Mist baust.
Naja, gilt ja auch für dich, ne?
Für heute reicht's eigentlich, glaube ich schon.
Hat schon einen Prügel bekommen.
Juliane, wie sieht's denn aus mit Hobbys? Partygirl, klar, denkt man, ja, Party gehen. Aber ich denke, deine Freizeit erfüllt sich doch ein bisschen mehr als nur mit Partys.
Tatsächlich schon, ja. Also ich habe schon viel gemacht in meinem Leben.
Mhm.
Bedingt durch die vielen Leben, die ich schon hatte, wie eine Katze. Aber ich habe ja eine andere Vergangenheit, auch eine männliche oder eine leicht männliche.
Mhm.
Was habe ich alles gemacht? Also ich mache auch so ganz normale Standardsachen, wie man sie auch als heteronormativ vielleicht bezeichnen würde. Ja, wandern gehen, mit Freunden treffen.
Ganz langweiles Leben, so
Motorrad
ungefähr.
Motorradfahren, ja. Also Motorrad habe ich auch mal, bin ich auch gefahren.
Mhm.
Bis zu einem gewissen Moment, wo ich dann gemerkt habe, ich hänge doch mehr an meinem Leben als an meinem Spaß.
Ja.
Ich gehe gerne segeln, ich habe einen Sportbootführerschein, ich bin wirklich sehr vielseitig. Ich habe auch lange Zeit Amateurfunk betrieben als Jugendlicher.
Mhm.
Als Jugendliche.
Amateurfunk?
Ja.
Was macht man da eigentlich so? Ich bin gestern erst wieder an einem Haus vorbeigekommen, wo ich dachte so, da sitzt jetzt irgend so ein Funker oder eine Funkerin da drin mit einer riesen Antenne vorm Haus.
Ja, man muss technisch interessiert sein. Das war ich schon immer sehr, sehr früh, schon wirklich. Mit 5, 6 habe ich schon Sachen angefangen auseinanderzunehmen, mir zusammenzubauen.
Okay.
Was macht man da? Ja, man tut sich halt mit der Physik beschäftigen, man muss auch ein bisschen was lernen, so gesetzliche Grundlagen, wo man funken darf, wo man nicht funken darf.
Okay.
Dass man zum Beispiel auch nicht über Politik reden darf,
mhm.
Weil Völkerverständigung etc. pp., da steht halt die Völkerverständigung tatsächlich im Vordergrund.
Okay.
Ich habe dementsprechend auch Morsen gelernt. Das kann ich heute zwar sicherlich nicht mehr so wie früher, aber ich könnte es sicherlich abrufen, wenn ich in einer Notlage wäre.
Also SOS würdest du auf jeden Fall noch hinkriegen?
Ja, da. Dit.
Okay, ich würde es nicht hinkriegen, aber ich schreie dann einfach.
Ja, du hast ja ein Mikrofon.
Genau. Ich habe dich ja jetzt nur mit Juliane vorgestellt. Das hat auch den Hintergrund, weil ich nicht noch irgendeinen Fehler begehen möchte, weil dein Künstlername, unter dem du ja ganz gerne auch Social Media technisch unterwegs bist, für mich heute Abend, glaube ich, zu kompliziert wird. Aber dahinter gibt es ja auch eine Idee. Vielleicht kannst du uns den Künstlernamen nochmal in der korrekten Aussprache mitteilen und auch, was deine Idee dahinter eigentlich so ist.
Du hast jetzt einen Punkt übersprungen, den wäre ich gerne lieber rein. Also beim Beruf, ich habe sehr lange in der Eventbranche gearbeitet,
mhm.
In der seriösen Eventbranche, die man am Tag halt macht, ja, Messen, Kongresse, Events. Habe da auch viele geile Sachen tatsächlich gemacht und muss auch selber sagen, dass ich habe sehr spät angefangen zu feiern, in Anführungsstrichen. Es ging erst bei mir so mit Mitte 20 los,
mhm.
Auch mit dem Getränken, die man trinkt, ja, bin da sehr lange abstinent gewesen. Aber was verbinde ich mit dem Namen? Ja, ich habe, glaube ich, in meinem Leben 14, 15 Mal war ich schon auf Ibiza.
Mhm.
Da da sieht man auch Persönlichkeiten, man sieht in anderen Städten Persönlichkeiten, irgendwelche Mädels, die gut aussehen, eine Ausstrahlung haben, eine Aura, ja, die gut tanzen können. Und ja, mir ist es jetzt heute, ich merke, ich rede rum, ne? ja, das ist halt, das ist eine, das war die russische Queen aus Moskau vor 10 Jahren. Mhm. Das ist eine begnadete Tänzerin, eine sehr, sehr schöne Frau, hat heute allerdings 2 Kinder und einen Mann und ist heute nicht mehr in großen, überdimensionierten Sektgläsern unterwegs und badet da drin, okay, oder tanzt sehr lassiv. Aber ich wollte mir halt einfach nicht einen random Namen geben und ich wollte auch keinen typischen Track-Namen mir geben damals. Ich habe ja mit Track angefangen, um meine Identität zu erforschen, sagen wir es mal so, oder auszuprobieren.
Ja.
Aber mir war halt so, keine Ahnung, so ein Standardname, wie, es soll jetzt keine Beleidigung sein, ne? Sondern ich wollte halt definitiv was aus der Masse heraussticht und das war so ein Impuls, den ich mir gegeben habe und so bin ich da hingekommen.
Okay.
Juliana Konchakowskaja.
Konchakowskaja. Hört sich eigentlich so ein bisschen wie eine Wodka-Marke an, ne?
Ja, passt ja auch zu mir.
Ja, genau. Wodka und dann noch die den Hallo Wach dazu, den roten, und dann so ungefähr ist das so das Standardgetränk, ja?
Ja, tatsächlich, ja. Ja, wobei, wenn ich arbeite, bin ich wirklich immer nüchtern mittlerweile. Mhm. Weil das ist besser einfach. Weil,
ne? Julian, es ist halt so, wir werden älter. Früher ging das alles einfacher.
Ja, gut, früher hat man nur irgendwie einen halben Tag gebraucht, um klarzukommen. Ja. Ne? Heute sind es 2 Tage.
Genau. ja, es kam ja schon so ein bisschen hier und da mal durch, Persönlichkeit etc. pp. Auch du bist natürlich eine queere Person und hast da dementsprechend auch sozusagen ein Coming-out mal gehabt oder für dich zumindest, wo du für dich auch gemerkt hast, okay, hier ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, das bin ich, das möchte ich so oder diese Person möchte ich jetzt sein. Kannst du da gerade noch mal so, wenn du so zurückdenkst, weißt du noch, wann das ungefähr war und wie auch dann so die Reaktionen dann um dich herum waren?
Also es war eigentlich effektiv, war mein Coming-out rückblickend gesehen gar nicht schlimm. Mhm. Ja. Jetzt überspringen wir eigentlich schon wieder meine Geschichte mit dieser Frage, wenn ich so auf den Spickzettel gucke. Ne?
Da kommen wir gleich hin.
Ja, also
nach der Musik.
Mein Coming-out war, würde ich sagen, vor 5 Jahren. Ich habe gar nicht so groß darüber Gedanken gemacht, wenn es chronologisch war. Ja, man muss sich halt erklären, ne? Wenn man auf einmal dann hier als überzeichnete Frau rumläuft, wobei das war ich jetzt eigentlich auch nie so ganz. Ne? Das war eher so das klassischere Auftreten.
Okay.
Aber das auch schon besonders, würde ich sagen, zurückblickend. Ich habe auch sehr lange probiert, bis ich diese Optik auch habe, um mir auch einfach die Sicherheit zu geben, und bin auch irgendwann stolz gewesen und habe das immer mehr Menschen in meinem Umfeld erzählt, ja. Mhm. Klar, wenn man sowas anfängt, auch ohne hormonelle Substitution, ne, verändert das schon mit einem auch optisch was, ja. Man zupft sich auch immer die Augenbrauen, ja. Man ist öfters rasiert als vorher. das ist schon Leuten aufgefallen, die sensibel sind, dass da was kommt, ja.
Aber die Reaktionen waren weitestgehend positiv, wenn ich das so verstehe.
Also es gab eine absolut in meinem damaligen Freundeskreis, der besteht auch immer noch, ne. Klar hat da jeder sein Leben. Gerade durch die, man ist auch in Frankfurt, taucht man so in die Blase ab und kommt nicht mehr raus, ja. Ich muss mir auch immer frei nehmen, wenn ich irgendwie nach Wiesbaden mal irgendwo eingeladen bin, was ich trotzdem immer sehr gerne mache, wenn es passt. Aber in diesem damaligen Freundeskreis oder mein alter Freundeskreis ist da tatsächlich eine Person nur dabei, die heute noch rumläuft und dumme Sprüche macht, aber ist mir auch egal, ja. Also der war auch schon vorher abgeschrieben.
Muss man drüber stehen bei solchen Menschen.
Ja, auch sowas reinigt auch das Umfeld, ja.
Ja, das stimmt. Ne,
da merkt man, wer Interesse hat an der Person hatte und oder wer sich dann eher im Nachhinein lustig macht.
Ja, ja.
Also ja, jetzt rede ich da so cool drüber, ne? Also man dachte sich, ich habe ja schon viel Gedanken gemacht, aber das wurde wirklich von von einem guten Erlebnis zum nächsten guten Erlebnis besser und hat mir auch einfach mehr Sicherheit gegeben, ja, das einfach auch mich da weiter zu entwickeln. Ja. Ja.
Über deinen Weg dahin werden wir auch gleich natürlich sprechen, auch wie das so für dich in der Jugend war und was dein Coming Out so direkt war und wie das alles auch da bis dahin gelaufen ist. Bis dahin gibt es natürlich ein bisschen Musik auf die Ohren und ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit Amman von Helden. Ja, ich habe euch versprochen, es gibt alte Klassiker, sag ich mal, zu meinen Zeiten, zu denen ich halt anfing, schwul oder gay oder queer wegzugehen. Damals gab es, wir haben gerade drüber gesprochen, das Lofthaus noch. Das war dann wirklich so Zeit, als diese Musik halt auch für mich so, naja, ich sag jetzt mal, auch eine große Rolle im Leben gespielt hat, die mir einfach so durch diese Zeit geholfen hat, kann man so sagen. Juliane, wir hatten es gerade schon angesprochen, also es gab für dich ein Coming Out, aber auch was für ein Coming Out und wie kam oder wie war der Weg überhaupt dahin? Fangen wir doch mal so ein bisschen an. Du bist heute eine selbstbewusste Frau, das darf man so sagen. Hoffe ich, dass das okay ist, wenn ich das so sage. Aber da gab es ja auch eine Geschichte zu und da gibt es ja auch einen Weg oder gab es einen Weg dorthin. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was von erzählen, vielleicht wie du, na, Kindheit, Jugend, wie du das verbracht hast, wie du gemerkt hast oder vielleicht damals schon, welche Gefühle du hattest, wo du gemerkt hast, okay, es ist etwas anders wie das, was einem ja vorgelebt wird oder was ja,
ja
in Anführungszeichen,
ja.
Na? Wie war das für dich?
Ja, also ich bin 1979 geboren. Meine Zeugungsumstände, meine Produktionsumstände, das war ein glücklicher Zufall für meine Mutter, weil meine Mutter dachte, sie kann keine Kinder bekommen. Sie hatte vorher eine Ehe. Mhm. Der Mann ist sehr unglücklich verstorben. Dadurch hatte meine Mutter auch psychische Probleme. Sie hat ihn sehr geliebt. Das sind alles Informationen, die weiß ich aber erst jetzt auch, ja.
Okay.
Also ich kann das auch nicht so sagen, durch natürlich eine Psychotherapie, also ich habe da auch einen Weg tatsächlich hinter mir, ja.
Mhm.
Aber vielleicht der Reihe nach, also 1979 geboren, ja, als Kind macht man sich, glaube ich, keine Gedanken, ob man anders ist, ja. Man sieht, nimmt Dinge wahr, findet was gut. Will das dann auch irgendwie so? Also ich habe tatsächlich eine frühkindliche Erinnerung, so mit 3, 4, ja, in meinem Indianerzelt, ja, irgendeine Puppe oder ein sehr, sehr hübsches Mädel gesehen, wenn man das überhaupt noch so früh beurteilen kann. Aber da habe ich schon gedacht, ach, das wäre ja auch ganz nett, ne? Aber das habe ich eigentlich wirklich immer verdrängt, ja. Also ich hatte andere Probleme durch meine Geburtsumstände und die ganzen anderen Sachen. Habe ich eine Entwicklungsverzögerung gehabt, kann man so sagen. So hat es der Kinderarzt genannt.
Okay.
Ja. Welcher Kinderarzt das sagt, der eine sagt, das wird halt immer ein hängen gebliebenes Kind, ne? Also nicht so, ne, in den Worten, aber ne. Das liegt auch daran, dass als ich geboren worden bin, auch eine Minute mich selbstständig gearbeitet habe und auch blau mit Kaiserschnitt geholt worden bin.
Du hast deiner Mutter sozusagen nicht leicht gemacht.
Ich habe es meiner Mutter nicht leicht gemacht und meiner Mutter nicht mir. Das kann man mal so sehen, wie man will.
Okay.
Ist aber auch kein Thema mehr. Aber klar, ich hätte eigentlich, wenn es meine Großmutter nicht gewesen wäre, eigentlich auch ein Jahr später in die Schule gehen können.
Mhm.
Ja, natürlich. Ich habe so eine Elite-Oma gehabt. So eine richtige Preußin, ja.
Okay.
Die sagt, nein, der muss mit 6 in die Schule, ja. Ja, zack, er konnte noch nicht lesen. Ja, das kam dann so alles über die Zeit später, ne? Mhm. Auch gelispelt, gestottert und sowas, hört man heute auch nichts mehr von, ne? Und dann habe ich irgendwann mit 8, habe ich mal komplizierte Wörter irgendwo abgelesen von Schildern. Und dann wusste man, ach guck mal, es geht doch.
Ja, okay.
Ne? Und klar, dieses Thema, ich habe das sehr lange für mich verdrängt. Ich habe immer auch mehr weibliche Freundinnen gehabt. Dann auch Erinnerungen dran, wenn man als Kind spielt, ist man total unbefangen, ne? So richtig aufgeklärt wurde ich in der Zeit auch nicht. Das hat mein Vater irgendwann mal gemacht, da wusste ich schon längst Bescheid durch die Schule, ja.
Mhm.
Hat mir das auch irgendwie sehr, sehr blöd erklärt, so dass man da eigentlich gar keine Lust mehr erstmal drauf mehr hat. Ja, okay. Das ist eine eklige Sache. Nee, und aber auch dementsprechend meine Pubertät ist auch sehr spät gekommen, wahrscheinlich durch diese chromosomale Sache, ja. Heute sind sie ja alle sehr früh pubertär, ja.
Ja.
Kann ja nicht früh genug losgehen.
Genau.
Bei mir fingen diese Gedanken erst so mit 16, 17, 18 an, hört sich jetzt komisch an, aber hat, wie gesagt, bei mir auch einen medizinischen Hintergrund.
Mhm.
Den ich heute weiß, damals halt nicht, ja.
Hast du dir damals, wenn ich da gerade mal zwischenfragen darf, da Gedanken drüber gemacht, dass irgendwie deine MitschülerInnen da irgendwie weiter sind wie du oder vielleicht auch anders?
Ja, ich war halt ein Außenseiter, ja. Also
okay.
Auch halt wirklich immer der maximale Außenseiter gewesen. Sei es, ja, man wird das heute so als klassisches Mobbing bezeichnen, ne, Überbegriff, ne? Oder auch nach dem Schulaus nachgelaufen, irgendwie am Ranzen gerissen oder im Bus bedrängt oder sowas, ne? So die typische Opferhaltung eingenommen, ne?
Ja.
Die wurde familiär bei mir auch nicht so gut begünstigt, weil mein Vater auch nicht der Netteste war.
Okay, das heißt, von beiden Seiten sozusagen.
Ja, von beiden Seiten, aber ich habe mir da jetzt selber nie die Schuld gegeben, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Ne? Aber es gab immer so Keypoints in meinem Leben. Also ich möchte gleich dazu sagen, meinen Vater habe ich verziehen. Meine Eltern sind allerdings nicht mehr beide am Leben, muss man auch sagen.
Mhm.
Aber da habe ich die Kurve gekratzt, ja, weil man ja immer dieses innere Kind mitnimmt in seine Muster im Erwachsensein. Aber bei mir war halt so der Punkt, also mein Vater hat mich schon seit Kindesalter nicht in Ruhe gelassen mit körperlicher Gewalt.
Mhm.
Cholerisch, ja, und andere Themen in diese Richtung. Und ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo ich da gebrochen habe. Da wollte mein Vater mir auch wieder wegen irgendeiner Kleinigkeit einen Familienstreit anfangen und er wollte mir auch eine wischen und ich habe die Hand genommen, habe ihm eine gegeben.
Okay.
Und dann ist er wirklich kleinlaut zu meiner Mutter gelaufen und hat die rund gemacht. Ne? Und das war der Moment, wo meine Mutter mich genommen hat und sie ist zu ihrer Mutter gezogen, zu meiner Großmutter und ich habe das eine Woche mitgemacht und hatte da schon auch schon einen Freundeskreis, ja?
Ja, ja.
Auch bedingt durch das Funken vielleicht, ja. Und bin dann in eine WG gezogen mit 18. Und da habe ich dann angefangen, eigentlich mehr oder weniger direkt angefangen, auf eigenen Beinen zu stehen und habe mein Leben angefangen, ja.
Ja. Also. Jetzt hast du vorhin gesagt, coming out vor ungefähr 5 Jahren. Ich sag mal, man macht ja so mit der Pubertät durch, irgendwie, ne, bei dir kam es ein bisschen später. Wie hast du denn die Zeit wahrgenommen, dann bis zu deinem Coming Out, so diese Phase, wie bist du mit deinen Gefühlen umgegangen, die dir vielleicht doch schon signalisiert haben, es ist ein bisschen anders?
Ja, Gefühle. Ja. Eher die Wahrnehmung, die Reflexion von außen, ja.
Mhm.
Also ich war per se nicht immer so drauf wie meine Kumpels, ja,
ja,
die auf Partys gegangen sind, egal ob sie vergeben sind oder nicht. Und irgendwas mitnehmen, was halt so die Möglichkeiten sind, egal ob sie es ernst meinen oder nicht. Ich war da immer eher die Person, die da lieber redet und sich da langsam rantastet. Aber auch in Partnerschaften ist mir immer oft gespiegelt worden, dass ich schon sehr besonders sanft oder sanfter bin, halt nicht so typisch männlich hart halt, ja.
Okay.
Wenn man sich das, ich würde nicht sagen, dass ich mich nicht eingestehen habe, weil das war dann in dem Moment kein Thema, ich wollte leben, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist schon, jetzt weiß ich es wieder, jetzt ist schon verletzend, ja, wenn man so sagt, ja, du bist nicht so ein Mann, so ein Kerl, ja. Heute lache ich drüber, ja.
Ja, ja.
Aber, ich bin auch so in einer Zeit groß geworden, heute ist das ja wesentlich in der Öffentlichkeit mehr wahrnehmbarer,
richtig,
ja. Ja. Bei mir gab es, keine Ahnung, mit 10 gab es Bildschirmtext, ja. Da konntest du, keine Ahnung, aus den Nachrichten oder sowas und irgendwelche anderen Sachen konntest du ja nicht suchen, ja. Also gibt's ja, heute geht es ins Internet.
Und
Suchmaschinen sind so intellektuell, dass du heute wahrscheinlich einen Satz eingibst und kriegst dann eine Antwort, ja.
So ungefähr.
Fühle mich weiblich, was kann das sein? Ne?
Ja, ja, ja.
Dann kommt gleich das Thema Überbegriff Transgender oder sowas, wahrscheinlich.
Ja, ja. Wir werden gleich auch nochmal drüber sprechen, wie es dann auch da, ne, mit dem Coming Out, wie du da drangegangen bist, weil so wie ich dich auch kennengelernt habe, auch in unserem Vorgespräch, bist du da ja schon ein bisschen, so ich sag jetzt mal so, in Anführungszeichen mit Köpfchen drangegangen und hast das ja auch ich sag jetzt mal, nicht alles übers Knie gebrochen, sondern bist ja wirklich da mit deinem eigenen Schema rangegangen. Ja. Und das finde ich super interessant. Und dann gehen wir auch dann auf den Punkt Intersexualität, den du schon mal ganz kurz angedeutet hast. In der Zeit gibt's jetzt erstmal Tom Lowey auf die Ohren. Und wer sich jetzt fragt, was war das jetzt? Irgendwie erst kommt da so ein grooviger House-Song und jetzt kommt plötzlich Peter Fox. Das hat natürlich einen Grund, den hast du dir nochmal gewünscht, den Peter. Und zwar sagst du, das Lied beschreibt mich. So bin ich.
Ja.
Und deshalb wird es natürlich jetzt auch umso interessanter, noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Wir hatten es gerade schon angesprochen, also so Coming Out ist jetzt bei dir nicht so, juhu, so, das ist jetzt so, wie es ist und tara, da bin
ich. Naja, also wenn du 5 Jahre vor deinem 40. bist, hat man ja schon ein bisschen was aufgebaut.
Ja.
Ich war auch schon sehr weit, ja, so mit, ja, in Wiesbaden baut man jetzt kein Haus, außer man ist da ein bisschen beschenkt durch die Eltern, ja. Aber wie ich ja schon gesagt habe, die Kindheit war nicht so einfach. Eltern haben ja eigentlich auch eher Schulden hinterlassen als Vermögen.
Mhm.
Also eigentlich wirklich Schulden und kein Vermögen. Und ich habe halt irgendwann dann doch angefangen, sehr, sehr viel nachzuholen. Und sicherlich habe ich mich auch, wenn es mit gewissen Sachen, mit Beziehungen und so nicht geklappt hat, mich immer ins Berufsleben auch vergraben. Und war auch da erfolgreich. Und dann hat man sich was aufgebaut. Mhm. Dann überlegt man, okay, das innere Ich schreit schon irgendwie, dass es auch noch was anderes erleben will oder dass ich sogar was anderes bin und das auch schon immer. Aber was bedeuten diese Schritte? Und für mich war immer, ich habe das auch, glaube ich, bei unserem Austausch mal so gesagt, ne? Mhm. Für mich war immer klar, dieser Transweg, der soll mein Leben nicht kaputt machen.
Ja.
Ich möchte nicht da, ne, irgendwie auf andere Leute finanziell angewiesen sein oder wie man es auch nennen mag, weil ich meinen Job nicht mehr hinkriege oder sowas. Mir war immer wichtig, ich kriege diese Sachen parallel auf die Kette.
Mhm.
Ansonsten möchte ich es nicht machen. Ja, ja, heute kann ich sagen, es hat funktioniert. Bin ich auch stolz drauf sogar.
Also ich finde, das darfst du auf jeden Fall und solltest du auch sein. Ja.
Aber die Sicherheit hat man von Anfang an, die ist nicht gegeben. Ne?
Ja.
Es war immer so, man geht einen Schritt, die Reaktionen ab an, die passiert oder nicht passiert und geht dann weiter einen Schritt.
Mhm.
Ja, also klar, ich habe mich auch optisch ja ausprobiert, was geht da, ne, was ist mir da von meiner Geburt an oder von meiner Existenz gegeben. Heute, glaube ich, nach 3 Jahren Hormonen, also ich mag mich selber. Das war wirklich immer ein Schritt und gucken, nächster Schritt und immer wirklich überlegen.
Das ist ja auch, was ich so ein bisschen mit dem Titel eigentlich auch aussagen wollte. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt ganz normaler Callcenter-Agent und sitze halt im Callcenter und beantworte Leuten, wie sie ihren Kühlschrank anschließen, sondern
auch witzig.
Ja, wer die Ahnung, stimmt, du bist technisch versiert, also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, ich hätte auch die Geduld gar nicht, aber das ist, was ich eben meine, du hast auch wirklich was im Leben erreicht und du bist auch jetzt wieder in einem Job, der noch nicht so alt ist, wenn ich das jetzt noch richtig...
8 Monate, ja.
Genau.
Ich habe gerade einen Job gewechselt, genau.
Wo du eben auch wirklich, sag ich mal, mit einer super Position eingestiegen bist und da auch Verantwortung trägst. Ne? Also nicht, wie ich sage, einfach nur Anruf annehmen und 8 to 5 und dann gehe ich wieder, sondern du hast einen Job, wo du auch Verantwortung hast und dementsprechend kann man sagen, du hast im Endeffekt eigentlich 3 Sachen unter einen Hut gebracht. Dein Job, dein Weg als Transfrau und aber auch letztendlich dein Partyleben.
Ja.
Weil das ist ja auch nicht so einfach.
Ja, manchmal ein bisschen fordernd, ja.
Ja. Dein Coming Out als Trans hat dich ja dann auch tatsächlich so ein bisschen noch beschäftigt, oder das hatte ich ja sowieso im Vorfeld schon beschäftigt. Du hast deine Chromosomen testen lassen. Was hat dich denn dazu veranlasst?
Also ich bin jetzt aktuell natürlich durch den Transweg immer noch in psychologischer Behandlung, auch wenn meine Psychologin super zufrieden mit mir ist und sagt, eigentlich bräuchte ich gar nicht kommen.
Oh. Ja, aber es ist ja immer schön, wenn einer mal so
sagt. Und mich auch bestätigt, dass ich stabil bin und alles richtig mache. Das ist natürlich auch gut, ja, dass es da keine Kritikpunkte gibt. Aber ich habe natürlich eine erste Psychotherapie hinter mir, dass, ich sagte ja schon, meine Eltern sind nicht mehr da, sind so im Alter von 34 war er verstorben. Meine Mutter und mein Vater erst, ja, von dem ich mich dann wirklich noch in der Begleitung in das Jenseits dann verabschiedet habe und auch verziehen habe und da auch so viel aufgearbeitet habe. Also ich habe natürlich auch Unterlagen gefunden, ich habe andere Kinderbilder gefunden, die jetzt nicht von mir chronologisch sein können, und dann fängt man auch mal an, aufs Standesamt zu gehen und so ein bisschen zu forschen und stellt fest, auch mein Vater war schon verheiratet, habe zwei Halbgeschwister, zu denen ich dann auch Kontakt aufgebaut habe, und wir mögen uns auch tatsächlich, ne, wie das aber so im Erwachsenenleben ist, jeder hat sein Leben und seine Familie. Man spricht schon miteinander, man sieht sich auch hoffentlich demnächst wieder. Aber die eigentliche Frage war ja,
warum du die Chromosomen hast.
Warum genau? Lassen. Ja, weil ich einen Grund dafür gesucht habe, einen medizinischen Grund. Also ich bin vom Beruf ja Informatikerin mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und ich bin schon immer sehr analytisch. Ja.
Okay.
Auch, wie gesagt, Sachen auseinandergenommen, angeguckt, aha, so funktioniert das, und mir jetzt so gemacht, funktioniert
jetzt
auch wieder.
Jetzt bin ich zufrieden,
cool gehabt, ja. Manchmal ging es auch nicht, ne? Aber nee, ich wollte es verstehen, und ich wollte, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, mir damit auch die Sicherheit geben, das Rückgrat aufbauen. Nee, das ist nicht nur irgendein Spleen, den du hast, ja, oder irgendwas, sondern es hat tatsächlich einen medizinischen Hintergrund. Also diese Chromosomenanalyse, die habe ich jetzt nicht direkt machen lassen, sondern das fing halt so an, dass man natürlich vor seiner Hormontherapie eine medizinische Untersuchung macht. Und da hat sich schon herausgestellt, dass ich einen Testosteronwert habe, der unter der Norm des Männlichen ist. Also nicht, also ne, wirklich so 10 nee, Punkte unten drunter.
Unten drunter. Und
ne, dann gibt es dann die Range zwischen normal bis Testosteron-Biest. Ja.
Genau.
Das war ich definitiv anscheinend nie. Und dann fragt man sich, wo kommt das her, ne? Plus diese anderen Sachen, ne? Also heute sag's jetzt nicht so gerne, oder beziehungsweise, weil ich jetzt auch nicht so der typische Klinefelder-Syndrom-Mensch bin, ja. Natürlich gibt's da auch wieder Auffälligkeiten, ne? Fettansammlungen oder Aufbau oder kein Aufbau. Also körperliche Auffälligkeiten, ja, die sind, ne, ich habe auch einen unauffälligen Kehlkopf, ja, da ist nichts operiert.
Da beneiden dich viele dran,
ja, definitiv. Aber das sind so Sachen, ne, und dann fragt man sich, wo kommt das her?
Okay.
Und da wollte ich einfach einen Schritt weitergehen. Okay, jetzt weißt du, du hast einen naturgegebenen, sehr niedrigen Testosteronwert, der auch dafür sorgt, dass ich auch sehr jung aussehe. Nicht immer zu meinem Vorteil, ne, wenn man halt 18 ist und dann auch andere 18-jährige Mädels steht, aber aussieht wie ein 12-Jähriger, ja,
dann geht halt schwierig, nichts, ne?
Also da hat das ja auch dementsprechend sehr spät angefangen. Ja. Aber nee, ich wollte es dann ganz wissen, wo kommt das her, ne? Und dann kam halt raus, ja gut, ich habe halt ein XXY-Chromosom.
Genau, womit wir dann sozusagen, um halt alle ZuhörerInnen da draußen, die es vielleicht nicht wissen, womit man sozusagen als intersexuell dann gilt. Es ist ja auch dieser Testosteronspiegel ist ja auch schon Indikator dafür. Es gibt ja auch schon Sachen, die bei der Geburt gesehen werden. Also es gibt verschiedene Punkte beziehungsweise verschiedene Aspekte, die herangezogen werden, um eben als intersexuell
heute,
dann heute.
Meiner Zeit noch nicht, 1979 84, ne?
Und was man dazu sagen muss, es gibt tatsächlich viele Menschen, die intersexuell sind und es gar nicht wissen.
Ja.
Ja, also das ist eben genau dieses Ding, wo man sagt, es gibt halt verschiedene Faktoren, und manchmal taucht es eben, ich habe viel gelernt letzte Woche, wir hatten nicht genau dieses Thema bei unserem Vereinstreffen gehabt, hatten da Jana vom LSBTIQ-Netzwerk, die hat es ganz gut erklärt. Und es ist ja tatsächlich so, dass bei vielen Menschen taucht es dann auf, entweder wenn...
Nein, nimmst es eigentlich nicht wahr, das ist, weil unsere Gesellschaft sagt, es gibt halt 0-1, männlich, weiblich.
Richtig.
Aber es gibt nicht den perfekten Menschen, ja. Es gibt Männer, die haben einen zu hohen Testosteronwert, das merkst du an Aggressionen und auch anderen Sachen, Auffälligkeiten, ja. Nicht nur am Aussehen, was vielleicht auch ganz schön sein mag. Aber auch bei Frauen ist es auch so, ja. Eine niedrige Libido oder es gibt nicht den perfekten hormonell eingestellten Menschen, ja. Von daher lehne ich das eigentlich, also ich lehne das Geschlechtermodell nicht ab. Aber rein medizinisch gibt es nicht den Mittelwert. Ja, ja. Man ist immer, es ändert sich auch über die Zeit bei manchen, ne, je nachdem, was man auch sportlich auch so macht. Bei Männern ist es so, ne, wenn die mehr Sport machen, haben die noch mehr Testosteron. Mhm. Wenn sie nichts machen, Couch-Potato, ne?
Ja. Und das sind halt die sogenannten Grauzonen, ich mal, zwischen Schwarz und Weiß, die ist ja auch dann immer wieder
aber
interessant.
Aber du siehst sie halt nicht auf den ersten Blick, ja. Richtig. Also wer macht das schon, dass er sich mit seinem, also vor allem Männer nicht, die gehen ja eh weniger zum Arzt, ja, wie wir ja wissen. Ja, Frauen. Aber welcher Mann lässt sich schon auf seinen Testosteronwert untersuchen, wenn ihm nicht die Haare ausfallen oder irgendwas anderes nicht stimmt, ja?
Genau. Meistens, wenn dann irgendwie es keine Kinder gibt und der Kinderwunsch da ist.
Das wäre jetzt nicht so das Problem für mich gewesen.
Aber das ist tatsächlich
für viele an. Ja, aber das hat wieder auch, das hat jetzt nichts unbedingt damit was zu tun, das ist wieder eine andere Sache.
Aber,
auch psychisch, ne, das weiß man heute auch, dass, wenn man nicht ganz mit sich klar im Kopf ist, dass dann auch manchmal der Kinderwunsch, wenn er auch da ist, dann trotzdem nicht funktionieren kann. Ja. Auf beiden Seiten auch.
Ja, tatsächlich, ja.
Der Kopf macht viel mehr, als man denkt.
Das ist richtig. Also wir wissen das, weil wir uns mit unserer Psyche beschäftigen.
Ja.
Das USA-Modell, das eigentlich jeder einen Psychologen hat oder einen Therapeuten, ist gar nicht mal so schlecht. Juliane, eine Sache noch zu der intersexuellen Geschichte. Du hast da tatsächlich auch dann beim Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt bei der Kampagne mitgemacht zur Intersexualität. Hing's da, sag ich mal, dann doch recht öffentlich in Bars oder an
in Bars nicht, an Litfaßsäulen.
An Litfaßsäulen tatsächlich.
Paar, nicht überall. Wir waren ja alle vertreten, alle Identitäten, ja.
Ja. Hattest du nicht da irgendwie ein bisschen Bammel vorgehabt, dass dann irgendwie Arbeitskollegen aus dem damaligen Job?
Nö, ich habe ja damals noch in Wiesbaden gearbeitet.
Ah, okay, also.
Bin von Frankfurt nach Wiesbaden gefahren, aber selbst wenn, war mir auch egal. Ich war auch eigentlich dann letztendlich stolz drauf.
Mhm.
Weil ist ja keine schlimme Sache. Es ist ja einfach so, wie es ist, ja, Punkt, Ende, aus. Also
ja, warum soll man nicht dazustehen? Oder Frau?
Eben, also, ne, gab leider keinen klassischen intersexuellen Menschen, ja, den man sagt, der hat körperlich halt auch die Intersexualität.
Mhm.
Bei mir ist das eine reine chromosomale Sache, ja. Das war in Frankfurt nicht leicht, jemanden zu finden. Und klar, so rein der Gesetzeslage bin ich eher transsexuell verordnet. Das ist auch so ein Thema, worauf wir auch noch kommen, Personenstandsänderungen. Das, da habe ich auch so meine eigene Meinung zu. Aber so rein medizinisch gesehen bin ich halt mit XXY, das ist halt mal Fakt, intersexuell eigentlich. Ja. Also nicht eigentlich ist so. Ne? Und nicht klassisch transsexuell. Aber es ist mir eigentlich auch egal, weil heute zählt einfach die Person, die ich bin und wie ich mich wohlfühle. Und
die du sein möchtest, vor allen Dingen, ja.
Bei Menschen, mit denen ich gerne rede oder die ich überhaupt mit mir reden lasse, ist es auch gar kein Thema, ja. Klar, da kommen immer irgendwelche Menschen, die auch so an der Tür, klar, äußerlich keine Wahrnehmung, ne, aber wenn ich die Stimme erhebe, oh. Ja, und dann kommt dann gleich die berühmte Frage, was hast du zwischen deinen Beinen oder ist das noch da?
Ja, super, da werden wir sowieso für nachher auch nochmal drüber sprechen.
Aber also wer so anfängt, hat er verloren, ja, sag ich ganz ehrlich.
Es gibt erstmal wieder ein bisschen Musik. Wir werden auch tatsächlich nochmal auf deine Karriere zurückkommen. Auch wie du vorhin schon sagtest, dir deine Arbeitsstellen oder deine Arbeit an sich immer so ein bisschen auch so eine kleine, für dich so ein Auffangbecken sozusagen war, in dem du aufgegangen bist, wenn von außen alles...
Auffangbecken hört sich jetzt negativ an, ne? Also ich habe mein Geld schon verdient.
Ja, natürlich. Aber ich sag mal, du hast dich ja dahin geflüchtet sozusagen und hast das für dich so praktisch so als Safe Space, nennen wir es mal so, genutzt und hast dich dahin geflüchtet.
Ja, also meine Arbeit war halt damals halt auch mehr Hobby, ne? Also nein, nicht Quatsch, das war halt dann auch... Okay, ich bin unzufrieden mit den Themen, dann flüchte ich mich in die Arbeit rein.
Genau.
Machen viele Menschen. Ja, viele High-Performer haben eigentlich auch einen Grund, warum sie High-Performer sind. Ja.
Was halt auch nicht immer gut ist, aber für dich hat es zumindest geholfen. Und jetzt gibt's erstmal Spiller. Put your hands up in the air. So, das machen wir jetzt nicht. Wir sind on air und quatschen weiter. Hier bei Steve's Queer World, Radio MKW und Juliane ist zu Gast. Juliane, jetzt haben wir ja schon tatsächlich so ein bisschen ziemlich viel über dich erfahren, auch dein Weg zur Transition, wie es so in deiner Kindheit war. Ein Punkt, der dir sehr viel Rückhalt gegeben hat, war im Endeffekt so immer so auch dein Job und Arbeit, in die du dich oft geflüchtet hast und wo du sagst, okay, wenn ich mit irgendwas unzufrieden war, habe ich halt in der Arbeit Gas gegeben, aber dadurch habe ich Karriere gemacht, habe gut Geld verdient. War das dann tatsächlich so die Erfüllung? Hat es dir zumindest geholfen oder war das eher so, wo du halt immer wieder mit einem Gedanken dann zu Hause gesessen hast, sagst, ja, okay, kein Privatleben, weil ich stecke hier voll im Job, aber irgendwo bringt's mich aber persönlich nicht weiter.
Ja, schon. Also die Leiter auch im Berufsleben geht halt nicht immer nur hoch, ne? Wenn man erfolgreich ist, neigt man dazu, auch irgendwann Sprossen zu überspringen. Mhm. Und wenn man dann auf einmal dann eine Sprosse hochlaufen will und verliert den Halt, weil man es auch vielleicht nicht gewöhnt ist. Also ich hatte mit 29 schon einen Burnout. Ja.
Okay.
Definitiv so eine Phase, wo ich meine Wahrnehmung weniger geworden ist, meine Konzentrationsfähigkeit, das sind so die ersten Indikatoren und dann auch die Leistungsfähigkeit. Mhm. Ne? Und dann ist es auch sehr schnell ein Teufelskreis. Ich hatte dann aber den Mut, mich da meinem damaligen Internisten anzuvertrauen. Der hat mich auch erstmal rausgenommen. Es haben mir dann auch 6 Wochen gereicht. Aber so richtig jetzt, wie ich jetzt wieder auf der Spur bin oder seit, sagen wir mal, 2 Jahren, seit meinem Outing auch, das nicht, ja. Weil das auch immer natürlich, es ist ja nicht, also wenn die Partnerinnen ja sagen, du bist ein weicher Typ, ja, oder mir auch ein bisschen zu weich, sei ja männlicher, ja, das ist so, das äußert sich natürlich auch im Umgang mit anderen Menschen, ne? Ja. Und wenn man dann natürlich eine andere Erscheinung hat, die nicht ganz dem Inneren entspricht, wird man halt auch falsch gelesen und das bringt auch Probleme mit sich. Mhm. Oder hat bei mir viele Probleme mitgebracht und das ist bei mir so weit gegangen, dass ich, ja, ich habe in einer Company gearbeitet mit 102 Mitarbeitern, ne, und 100 Mitarbeiterinnen hatten wir und 2 Kerle, ne, ich und der Buchhalter.
Okay.
Und ja, ich habe schon kein Problem, ne, aber wenn ich dann auch meine Dominanz oder meine Art mal rausgezeigt, dann wurde das sehr schnell als männlich aggressiv wahrgenommen, was ich aber eigentlich jede Frau erlauben kann, ne, und
also im Endeffekt hast du eigentlich schon deine Weiblichkeit sozusagen.
Ja, aber sie wurde halt falsch verstanden. Ne?
Genau.
Ja.
Okay.
Man kriegt halt auch mehr mit. Ja, also meine Wahrnehmung ist heute schon eine andere als damals als Kerl. Ja.
Ja. Okay. Sind es dann tatsächlich die weiblichen Antennen, die dann mehr aufpassen?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ist es tatsächlich
ja,
so?
Ja, ja. Okay. Also ich habe früher auch gedacht, man kann Frauen bescheißen. Die, ne, ich will das jetzt hier nicht so sagen, ja, meine üblichen Sprüche, die ich da so loslasse, aber Frauen merken, die kriegen alles mit.
Okay.
Ja.
Gut, dass ich schwul bin, dann muss ich nicht so aufpassen.
Naja,
es ist auch da tatsächlich.
Lass mal deine, so. Deine hormonelle, deine Hormonwerte mal bestimmen, ja.
Nein, aber du hattest ja eben genau da, hattest du ja auch gesagt, also für der Job wird aber weiterhin wichtig bleiben und dann muss man ja auch dann, wenn man diesen Weg beschreiten möchte, du hast dann für dich selber tatsächlich definiert, okay, ich bin trans, ich möchte den Weg gehen, aber vernünftig gehen und er soll mich nicht meine Karriere kosten in dem Sinne, aber ich möchte.
Er soll nicht mein Leben zerstören,
und das
also
Leben
meine Existenz.
Genau.
Ja, das
wenn irgendwann musstest du ja anfangen, denn irgendwann fängt man ja auch dann Hormone zu nehmen. Hast du da vorher schon mit deinem Arbeitgeber, deinem damaligen gesprochen oder hast du erst schon mal tatsächlich angefangen und dann gesprochen? Wie war das denn? Weil irgendwann verändert sich der Mensch ja.
Also meinen vorigen Arbeitgeber, ja, hatte ich, das war damals ein Standardprozedere.
Okay.
Dass man nur 2-jährige Arbeitsverträge rausgegeben hat per se.
Mhm.
Und ich war bei 1,5 Jahren und hatte dann dieses übliche Gespräch, wo es dann um die Entfristung ging, ja.
Also okay. Darum, ne?
Und ich habe mir gedacht, weißt du was, wenn das jetzt nicht der richtige Arbeitgeber ist, dann klärst du das jetzt hier an Ort und Stelle und hatte im Gespräch zu meinem Vorgesetzten einfach gesagt, was Sache ist. Mhm. Ja, dass ich diesen Weg gehen möchte, auch mit überlegt, ja. Mhm. Und auch einfach von vornherein den Rückhalt klären will oder wenn er nicht da ist. Ja. Also hätte schief gehen können. Aber mein Chef sagte damals auch, das ist eigentlich unerheblich, weil der Mensch, du bist ja auch eigentlich eingestellt für dem, was du hier leisten sollst. Ja.
Genau, und das, was in deinem Kopf drin ist, sozusagen.
Genau,
ja.
Und ob du jetzt Frau, Mann oder was weiß ich bist, ist völlig unerheblich. Mhm. Sondern es zählt das Ergebnis, ja, oder die Ergebnisse und nicht mein Erscheinungsbild, ja.
Das heißt, da hattest du Unterstützung und du konntest tatsächlich dort den Weg beschreiten. Und wir haben ja auch schon gesagt, du hast vor 8 Monaten deinen Job gewechselt, wurde ja dann sozusagen vollständig dann auch schon als Juliane eingestiegen bist.
Ja, also ich habe noch keine Personenstandsänderung. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema auf unserer Liste.
Ja.
Aber ich habe meine Bewerbungsunterlagen so abgegeben, wie ich mich empfinde, und habe das beim ersten Termin auch gleich klargestellt, was der Status von mir ist und wie er ist. Was,
ja.
Sozialversicherung etc. pp. Ich werde dort unter meinem weiblichen Vornamen geführt. Das ist kein Thema. Es gibt natürlich einen Querverweis, ja. Aber mein Auftreten war so klar, dass das keine Diskussion mehr war. Mhm. Ja. Gut, jetzt sind wir auch in Frankfurt. Das mag vielleicht im Osten Deutschlands vielleicht auch wieder ein anderes Thema sein, wo man einen nett ins Gesicht lächelt und dann sagt, nö, nimm mal nicht, ne, sowas wollen wir nicht haben. Aber ganz ehrlich, ich habe dann ein sehr gutes Selbstbewusstsein für das, was ich kann. Und inzwischen habe ich auch gespiegelt bekommen, dass man sehr glücklich ist, dass ich auch da bin, mit an Bord bin. Und ich würde es jetzt wieder so machen.
Okay. Rein theoretisch kann man ja tatsächlich sagen, so den Weg, wie du ihn gegangen bist, könnte ja tatsächlich so ein bisschen Vorbild für andere Menschen sein, die den Weg tatsächlich noch vor sich haben. Was würdest du diesen Menschen deiner Seite auch mitgeben oder raten, auch was jetzt den Umgang vielleicht auch mit Kollegen dann in dem Sinne betrifft oder auch tatsächlich, wie man sich Gedanken drüber macht, welchen Schritt man machen sollte und dass man eben auch abgesichert ist, denn wir wissen ja, der Weg ist nicht in 2 Monaten abgeschlossen.
Ja, also es gibt nicht die Empfehlung für den perfekten Weg, ja. Also der muss auch gar nicht perfekt sein, wird er auch nie, sondern es ist ein Dranwachsen an dem Weg. Aber was würde ich raten? Ja, wirklich von vornherein mit Reaktionen zu testen, das ist natürlich auch eine Sache des Selbstbewusstseins, ja. Wie die Gegenüber denken, ja. Damit man so Sachen sich gleich erspart, da irgendwie hinzufallen, ja. Klar hört man dann auch, wenn man auf einmal zur queeren Community am Wochenende gehört, unter der Woche nicht. Dann hört man natürlich auch genauer hin, was so Leute auch sagen. Und ich kann mich erinnern, bei uns war, als wir neu gebaut haben, das Thema Diversity-Toilette.
Ja.
Und da gab es schon den einen oder anderen, wo ich mir dachte, ach, guck mal an, so denkst du, ja. Oder aber auch natürlich wieder positive Beispiele.
Ja.
Die waren aber überwiegend. Weil bei dem Arbeitgeber, ich habe den Arbeitgeber ja gewechselt, von Wiesbaden nach Frankfurt. Aber das ist generell ist mein Arbeitgeber ja sehr weltoffen. Ja, muss er ja auch sein. Und das wäre, ja, mich hätte es gewundert, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Also du sagst, wirklich mal schauen, erstmal die ersten Reaktionen mit anderen Menschen auch testen und da.
Ja, man findet ja auch Verbündete, ne? Man ist ja dann als queere Person doch nicht ganz alleine, ne?
Ja.
Die meisten zeigen halt mehr. Es gibt viele Menschen, die es auch verstecken. Als ich mich geoutet habe, gab es ganz, ganz viele andere Outings auch, ja, so auf einmal.
Menschen, die seinen Mut gefasst haben, sozusagen.
Ja, genau, einfach sich selbst zu sein, ja. Das, und vorher nie über ihr Privatleben geredet haben oder so, was sie so machen.
Und du hast es ja vorhin auch richtig gesagt. Ich meine, die Menschen werden ja eigentlich eingestellt für das, was sie leisten sollen, können und was sie im Kopf haben und was sie in der Arbeit bringen und nicht wie ihr Erscheinungsbild ist. Und das sollte ja immer im Vordergrund stehen.
Ja, Erscheinungsbild ist schon schwierig, Gottes Willen, nein.
Es ist
wichtig, ja. Also ich versuche mich auch immer ein bisschen an gesellschaftliche Normen zu halten, ja.
Klar, nicht im Jutesack auftauchen, das ist,
ja.
Aber ich sag jetzt mal,
ziehe mich heute auch halt klar in meinem Geschlecht jetzt auch entsprechend an, ja, aber immer angepasst.
Ja,
nicht irgendwie, ne, müssen jetzt nicht die FZD-Beta-Heels sein im Büro, ja.
Ja, bei anderen Mädels muss das vielleicht so sein, aber das
ja, ist das ist aber eher eine andere Branche, so Banken und so, ne.
Okay, Julian. Es gibt wieder ein bisschen Musik und sag ich mal, gehen wir doch mal in die Richtung Partys. Denn wir haben ja jetzt so ziemlich alles über dich erfahren. Oh Gott, es gab wahrscheinlich noch zwei Abende, die wir noch füllen könnten. Aber sag ich mal so deine Geschichte, was eben das Trans betrifft. Und ich freue mich dann auch jetzt auf den Part mit den Partys. Und
ein Nightlife-Teil.
Nightlife-Talk. Ja?
Ja.
Okay, schauen wir mal. Also bis dahin gibt's Martin Solveig. Love Connection mit The Bomb. Und wir lassen jetzt die Partybombe platzen, weil es geht nicht jetzt um Partys. Und ich hoffe, dass viele ZuhörerInnen sich vielleicht jetzt auch fragen, was gibt's denn da so alles? Und Juliane wird uns auf jeden Fall im Laufe der nächsten halben Stunde noch helfen, sage ich mal. Party-Szene, Party-Queen, Party-Girl, wie bist du da reingerutscht? Reinrutschen hört sich vielleicht negativ an, aber irgendwann fängt man ja einmal an, so mit dem Näschen da zu gucken, wie ist das denn da so in den Clubs und was finde ich da eigentlich cool dran, was reizt einen dann da auch mehr, sich zu integrieren und tatsächlich dann irgendwann auch da zu arbeiten. Ja? Es ist ja nicht jeder Manns und jeder Fraus Sache, würde ich jetzt mal so sagen, dann nachts von, keine Ahnung, ich kenne es selber, von 10 Uhr abends bis 10 Uhr morgens im Club zu stehen. Man würde sich gerne einfach mal querlegen und sagen, lasst mich jetzt alle mal in Ruhe. Wie hat es bei dir eigentlich so gestartet?
Also unterwegs war ich schon immer, ne? Club. Mhm. Dann halt auf der anderen Seite. Auch von der Identität natürlich.
Ja.
Also ich war so in Frankfurt unterwegs, von der Slific XL gab, auf der Hanauer Landstraße 4, 5 Clubs, ja.
Mhm.
Auch das U60 noch auf war, da war ich nicht so häufig, war eher so Hanauer Landstraße, Apartment und sowas. Mhm. Ne? Aber ja, wie bin ich da reingerutscht? Ja klar, du willst dich ja dann, wenn du, wie gesagt, ich habe ja so als Partygirl irgendwie angefangen und da waren die Outfits halt auch natürlich dem Alltag entsprechend noch ein bisschen extrovertierter, die Schuhe höher, ja. Die Kleider kürzer. und so geht man halt auf eine Party, klar. Ja. Und da gab es hier in Frankfurt so vor 5, 6 Jahren, gab ja schon mal eine Hochzeit, ja, mit Loft, was du ja schon erwähnt hattest, oder auch, wie heißt, Schnelles Puls, was es leider ja auch nicht mehr gibt. Das habe ich nicht erlebt, leider. Nur viel gelesen, gehört darüber. Die legendären Zeiten und dann hatten wir eigentlich dieses Loch. Corona hat jetzt sicherlich auch noch mal ein bisschen was gemacht. Ja, dazu auch vielleicht wieder später. Aber wo ich die Partyszene gab, reinkam, da dachte ich mir so, oh geil, da waren die Hetenpartys ja damals spannender, ne? Dann habe ich irgendwann gedacht, gehst du halt auch mal in einen Hetenladen, ne? Na, ich will jetzt hier keine Konkurrenz beleidigen, ne? Also bin dann halt zu den Mitbewerbern gegangen und habe gemerkt, da ist der Vibe aber auch nicht mehr so geil wie früher, ne? Also es hat sich wirklich was geändert in der Weggehkultur. Aber dann gibt's ja doch so den einen oder anderen Laden, ja, und hat das, ne, der Club, wo ich jetzt arbeite, das freut. hat eine Öffnung gemacht. Das war gleich am ersten Abend eine sehr grandiose Fetischparty und auf einmal hast du da Leute gesehen, die hast du noch nie gesehen, ja. Mhm. In geilen Outfits. Du war auch da mit einer Freundin und auch hier meine Begleitung war dabei.
Die Regie.
Und ich habe ja selber auch mal in der Gastronomie gearbeitet. Ich hatte ja mal ein Dreivierteljahr Aufenthalt, eine Saison mit Winterdurchstrecke in Ibiza.
Okay.
Und habe da schon mal Kaffees rausgebracht und, mm-hmm, und Longdrinks gemacht, aber das war gehobener und auch ein bisschen langweiliger. Und dachte mir eigentlich, ich würde es gerne nochmal probieren, ja, auch so als Ausgleich. Das muss ja nicht immer sein, dass ich
nicht immer nur Party machen.
Genau, ich verdiene heute lieber das Geld am Abend, statt ich es ausgebe. Mhm. Und dann habe ich es ausprobiert. Mein Betriebsleiter, bei dem ich mich damals beworben hatte, da war ich auch gerade so in einer Transition-Phase, so auf dem Kipppunkt, ja, mhm, wo man eigentlich eher gedacht hat, naja, wird der, die es aushalten, ja.
Ja.
Und hat mich total unterschätzt. Und ich habe dann sehr erfolgreich nach kurzer Zeit auch meine Bar da geschmissen, mhm, und auch sehr schnell. Und natürlich gab es da auch Erfahrungen, wo gerade bei den Gay-Partys, ja, wo man dann sehr schnell an die Wand geklatscht wird als Barkeeperin, muss man auch mit umgehen können. Habe ich dann auch schnell gelernt, dass ich dann auch mal Ansage machen muss, so ja, jetzt mal nicht weiter, weil sonst gibt's halt nichts mehr.
Ja, ja.
Ne, ganz. Aber das ist, glaube ich, auch das, was die Leute auch mögen. Ja, also wer will schon ein Opfer auf der anderen Seite?
Ja, da muss man ein bisschen, sag ich mal, den frechen Schnabel rauskehren. Ja, das ist so.
Und mir macht das heute Spaß, weil es ergeben sich halt da super viele, viele Gespräche, man lernt Leute kennen.
Ja.
Das vielleicht auch noch so als Ergänzung. Ich bin halt lieber unter Menschen schon immer, als ich zu Hause auf der Couch
alleine
liege.
Zu sein.
Und,
okay,
und also diese Corona-Zeit war für mich schon schlimm, ne? Weil das irgendwann vegetiert man dann nur noch so für mich her.
Ja, ja, eben, ja. Dann hast du an der Bar gearbeitet und du arbeitest inzwischen auch an der Tür.
Ja, also
nicht im
kann eigentlich jede Position inzwischen, mhm, ja. Klar gibt's Positionen, die macht man lieber und Positionen, die macht man nicht so gern, ja.
Wie sieht's mit der Tür aus?
Ja, frag mich das mal in der ersten Zeit, ja. Also offensichtlich hat mein Chef da Potenzial in mir gesehen, an der Bar irgendwie, oder man hat auch wahrscheinlich sich eine queere Persönlichkeit auch gewünscht, mhm, um das gleich schon am Eingang auch zu signalisieren, wie der Club tickt.
Ja.
Und auch als Unterstützung für die Türsteher, für die das auch vielleicht eher neu ist, ja. Ja, wann habe ich da angefangen? Im tiefsten Winter, ne? Das ist da nicht so geil.
Ja, das ist dann natürlich scheiße.
Aber es gibt ja Taschenwärmer und andere Tools und Tricks, ja. Man lernt dazu. Am Anfang war ich noch sehr unsicher und konnte nicht Nein sagen. Ja, da hat man auch sehr schnell Mitleid oder so, mhm, wenn jemand, oh, mein Abend ist jetzt vorbei, wenn du mich nicht reinlässt, ja. Aber man muss das auch von der anderen Seite sehen, dass man will auf so einer Veranstaltung, wenn man eine gute Veranstaltung macht, auch es muss irgendwie passen zueinander, ja. Und das hat jetzt keinen Sinn, wenn du eine extrovertierte Party machst, dass du einen Kirchenchor drin hast.
Das stimmt.
Ja, die dann alle schräg angucken oder beziehungsweise die sich eher deplatziert fühlen, weil sie zu viel anhaben, ja.
Und die Party ist dann wahrscheinlich ziemlich schnell vorbei, so ungefähr, wenn man zu viele von denen.
Ja, das kann auch ja kippen, ne? Ja, also das kann so kippen, dass sich jemand unwohl fühlt, aber es kann auch kippen, dass die Stimmung schlecht wird. Und das ist der Sache nicht zuträglich. Und das ist jetzt so schon, den Job mache ich schon gerne.
Mhm. Wie ist das denn mit deiner Erfahrung? Sag mal so, wie wirkst du auf die GästInnen? Wie hast du den Eindruck und wirst du auch so akzeptiert? Sag mal,
ja.
Ne?
Ja. Also die Türsteher habe ich bis jetzt alle eingefangen.
Okay.
Weil die auch sehr schnell gemerkt haben, es kommt da doch nicht irgendwie auf den Fummel an, den man anhat, sondern auf die Personality.
Mhm.
Bei unserem Club ist es halt so, wir sind ein queer-friendly Club und naja, gut, also wenn ich erkennbar mit an der Tür stehe, wenn du da halt ein bisschen neben der Spur bist und machst da schon einen dummen Spruch, dann passt du halt auch nicht rein, dann ist es auch vorbei, ja. Ich kann jetzt so konkret eigentlich natürlich gibt es mal einen dummen Spruch oder sowas,
ja, gut,
aber wie gesagt, ich fackel ich an der Stelle auch ab, ja. diese besagte Geschichte, wo ich gefragt worden bin, ob ich noch was zwischen den Beinen habe oder nicht, kam auch von einer Frau. Die hat mich erstmal so optisch nicht enttarnt. Aber dann ist irgendwas schiefgelaufen, dann wurde ich halt lauter und dann ist es nochmal, vielleicht geht das dann noch ein bisschen tiefer im Ton. Aber nee, es ist ja mein Job, dann zu sagen, nee, das passt auch nicht.
Ja, ja, klar.
Sowas an der Stelle jemandem vorbei, ja. Ja. Aber die Leute sehen das auch selber ein. Ne? Ja. Das ist aber ja, ich muss auch sagen, wenn ich mal ein negatives Erlebnis habe, sind es auch Leute, die sieht man 2-3 Wochen später und die sind dann ganz anders drauf. Mhm. Und das Spannende ist, dass man dann wieder angesprochen wird und sagt, du, ich habe mal drüber nachgedacht, ich war da dumm drauf, das tut mir völlig leid. Und für mich spielt das schon gar nicht mal so eine Rolle, weil ich es nicht an mich ranlasse oder weil es mich auch nicht interessiert vielleicht, ja. Aber es ist doch interessant, was das dann doch für einen Lernprozess nach sich zieht, ja, bei den Gästen auch.
Ja. Was ja eigentlich auch, glaube ich, gut für den Club selber ist, die Message einmal, na, wie du schon sagtest, man, es ist ein queer-friendly Club, es steht eine queere Person an der Tür, Menschen werden damit konfrontiert und haben auch dann nochmal so dieses, okay, sie denken drüber nach und verändern vielleicht auch dann nochmal die Perspektive ihres, sag ich mal, Scheuklappendenkens und zu sagen, okay, ja, wenn ich da rein möchte und wenn ich mich da drin wohlfühle.
Es hat ja irgendwann einen Grund, gerade dass du in den Club gehst oder auf Partys dieser Art, weil du ja die anderen Partys schon kennst. Und anscheinend sind sie ja so langweilig geworden, dass du dich ja freust, wenn du Vielfältigkeit siehst. Ja,
ja, eben.
Es ist schon ein Unterschied.
Also, definitiv, ja. Ich habe es gerade auch schon in der letzten Sendung mit dem Björn erzählt. Also ich weiß noch an den Zeiten von Lofthouse, wie geil die Heten da alles genau, Mögliche gemacht haben, damit die in diesen Club mit reingekommen sind. Ne? Die ganzen Männer haben sich dann an die Hand von den Schwulen gehängt und die Mädels haben dann einen auf lesbisch getan, nur weil sie halt unbedingt in den Club rein wollen. Es war halt auch einfach sehr geil, muss man ja wirklich sagen. Aber Partyszene im Rhein-Main-Gebiet. Du arbeitest selber im Freud. Freud sieht man eigentlich sehr regelmäßig, welche Veranstaltungen da sind. Bevor wir aber da nochmal drauf eingehen, queere Szene im Rhein-Main-Gebiet ist ja schon, wie du schon sagtest, wirklich sehr klein geworden. Was aber nicht heißt, dass es genügend Partyreihen gibt und vielleicht kannst du uns ja
also
da...
Also klein würde ich es nicht nennen, sie verändert sich, ja. Das hatten wir
auch mal... Wird
das
jetzt wieder größer, deiner Meinung nach, oder...
Nee, meiner Meinung nach verändert sie sich. Mhm. Guck mal, du hast selber gesagt, du kamst doch aus so einer Zeit, also abgesehen vom Lofthaus, da gab es halt eine Gay-Bar, da sind halt nur Gays hingegangen, in Anführungsstrichen, männliche Gays, ja. Und diese neue Generation, die jetzt so auch jetzt gerade kommt mit den Social Medien, die ist halt schon nicht aufgeklärter, auch informierter. Die finden heute auch schon so auch ihre eigene Personality im Style oder auch in der Art und Weise, wie sie sind und schränken sich da nicht mehr so ein wie wir vielleicht noch. Und jeder hat auch einen ganz durchmischten Freundeskreis. Und klar, wenn du heute, also in Frankfurt, das ist schon eine vielfältige Stadt, ja, ja, kann man nicht anders sagen, da kannst du heute eigentlich mit einer reinen monotonen Party nicht mehr sowas reißen an Stimmung. Ist meine Meinung und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Erfahrung zeigt so mittlerweile. Mhm. Wo man auch sagen muss, die Techno-Szene, auch im Freud-Club natürlich, ja, das ist, die Techno-Szene war immer schon sehr weltoffen.
Ja. Ja, gut, das ist klar.
Die war eigentlich auch schon immer leicht queer. Ne? Gut, im Techno-Club ist es jetzt einfacher. Im Shisha-Club würde ich das nicht machen. Ja. Aber es interessiert mich da auch nicht hinzugehen. Ja. Aber ja, es gibt einige Partyreihen, es wird sehr viel geboten tatsächlich, es sind aber alles eigentlich schon geschlossene Kreise. Mhm. Was ich schade finde, oder was heißt schade, ne? Also es hat schon einen Sinn, dass es eine Community für ein Thema gibt, wo sich Menschen treffen, auch sicherlich Performances da bieten oder sonst was.
Gleichgesinnte auch vor allen Dingen dann teilweise. Gleichgesinnte.
Ja, also ich persönlich bin halt eher so der Diversity-Mensch. Also ich mag die Vielfalt, weil ich auch einfach auch weiß, dass die Vielfalt auch ein Multiplikator für die Stimmung ist.
Ja.
Ja.
Was könntest du unseren ZuhörerInnen empfehlen an Partyreihen, an Clubs beziehungsweise Bars, die entweder gay-friendly sind oder tatsächlich, sag ich mal, vielleicht A, divers sind oder Diversity, Entschuldigung, das falsche Wort, die Diversity zeigen oder wo auch Diversity anwesend ist oder wo vielleicht auch, sag ich mal, spezielle, ich nenne es jetzt mal Interessen. Ja, also ich, ne, es gibt ja, oder früher gab es zum Beispiel die Under Construction Party, das war halt so die, eigentlich die Lederparty früher gewesen, ne, zum ja. Beispiel. Ne.
Ja.
Was gibt's da heute, wo können sich ZuhörerInnen wiederfinden im Rhein-Main-Gebiet?
Rhein-Main-Gebiet ist mir ein bisschen zu groß. Ich habe, wie gesagt, diese Frankfurter
Blase. Lass uns mal die Frankfurt Blase behalten.
Vielleicht. Ja. Klar, es gibt Mainz-Wiesbaden, wird auch was geboten. Jetzt auch, glaube ich, am 1. ist in Wiesbaden im Schlachthof wieder eine Party. Da bin ich jetzt auch mal mit dabei, als Gästin und begleite meine Freundin, die ja auch schon hier war, die Christi Moon, auf ihre Performance mit und genießt es auch mal wieder Gast zu sein. Aber es gibt so Partyreihen, ja, es gibt auch diese Lederpartys haben sich weiterentwickelt. Mhm. Ne? Also man redet da eigentlich heute eher, Fetisch ist auch nicht so das richtige Wort.
Auch
Fetisch ist meiner Wahrnehmung ist eher in die Richtung, ja, wir machen im Freud ja auch Fetischpartys, ja. Mhm. Deshalb, ich habe da mittlerweile auch eine andere Wahrnehmung. Aber wenn du so in diese Richtung gehst oder wo halt viele Männer sind, heute Harness, ne, auch mal Lena, das ist halt so die Grind zum Beispiel, ist, kann man denn nennen. Mhm. So die Bestseller-Party, wo man eigentlich nichts falsch machen kann, wo man als schwuler Mann sicherlich auch mit seinen Freundinnen hingeht, ist die Pure. Mhm. Die ja im Carsten ist. Die Grind ist eher eine Wanderveranstaltung. Jetzt ist sie beim nächsten Mal im Tokonoma. Mhm. Ein Club mit drei Floors. Wir selber im Freund haben auch eine queere Party etabliert, die wir aber auch ganz klar nicht festschreiben. Die auch ist die Club Bizarre.
Okay.
Die findet einmal im Monat statt. Jetzt demnächst am 15.10. Haben es noch nicht bekannt gemacht. Und diese Party hat aber eine Besonderheit, dass bei uns queere DJs oder DJs, oder egal was du bist, ja, wenn du auflegen kannst und was abliefern kannst, kannst du bei uns auflegen, aber du musst kein Headliner sein, ja. Also okay. Es ist nicht so, dass du da schon auf 10 Plakaten gestehen hast. Wenn du ein gutes Set spielen kannst, kriegst du bei uns die Chance, dich da auch zu präsentieren im House-Bereich und auch im Techno-Bereich. Das kann man noch so nennen. Da bin ich auch selber im Team involviert mit einer Kollegin, die auch im queeren Spektrum zu verordnen ist. Ich muss jetzt hier kein Fremdouting machen, weil es kein Outing, ne? Aber die ist auch, wir machen das zusammen und haben da beide, geben wir Impulse rein.
Und eine Sache, über die werden wir ja gleich nochmal sprechen.
Ja.
da halten wir die Spannung nochmal aufrecht,
ja.
Denn es gibt was relativ Frisches, sage ich mal,
ja.
Wo du nicht ganz stark deine Finger drin hast. Und genau, wenn dir...
Aber Bars würde ich gerne noch abschließen. Ja,
genau.
Wir haben in Frankfurt natürlich das queere Bermuda-Dreieck, ne, um die alte Gasse. Klar, da gibt's auch was, ne, über Schweg. Über die Pink Bar. Die Pink Bar würde ich jetzt teilweise wirklich eher schon das frühere Blue, die frühere Blue Bar, die würde ich wirklich eher mittlerweile so im Diversity-Bereich verordnen, ja, weil da trifft sich eigentlich auch inzwischen wirklich alles.
Ja. Die ist ja direkt neben beim Switchboard, ne?
Ja, genau.
Genau.
Switchboard. Ja. Dann ist Tangerine, klar, sicherlich hat es auch das Comeback verdient, erwähnt zu werden, ja, aber das es ist alles so seine eigenen Einflusssphären, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Ich bin eher, wenn ich einfach mal in eine Bar gehen will, dann bin ich so ein Pink-Bar-Gänger. Ja.
Okay.
Weil auch meine Freunde hingehen und dann geht man halt dahin. Auch wenn man die Playlist schon in- und auswendig kennt, aber scheiß drauf, ja.
Vielleicht, also ich meine, die Blue Bar war ja relativ bekannt, aber auch eher dafür, dass halt sehr viel, ich sag jetzt mal...
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, also ja. Nicht so...
ja, das ist heute nicht mehr der Fall.
Ist heute nicht
das
mehr
ist
der
heute,
Fall.
Das ist also heute einfach eine queere, coole Bar.
Okay, cool.
Ja,
ja
das mit der Playlist müssen wir noch hinkriegen, hier ein kleiner Kritikpunkt, ich hoffe, ihr hört. Aber nein, Spaß beiseite. Das ist heute nicht mehr der Fall. Nee, das findet heute eher woanders statt.
Super. Also für die ZuhörerInnen und für mich, weil mich hat es jetzt echt interessiert, weil ich, als ich das letzte Mal davor stand, was jetzt wirklich tatsächlich vor Corona war, ich im Switchboard war, da war halt dieses einschlägige Publikum, was man...
Ja, das ist jetzt nicht so mein Klientel.
Aber dementsprechend hat sich
das verändert. Aber das ist heute nicht mehr da. Also cool. Das ist heute wirklich ein cooler Laden.
Alles klar. Also wissen wir, die Pink Bar.
Ich meine, wir haben da eine Barkeeperin, ja, die Katha auch hier an der Stelle mal gegrüßt. Und die da auch ihre Frau stellt, ja, die auch sehr akzeptiert und geschätzt in der Szene ist. Und die Menschen machen die Bars, ja, die da arbeiten und hinter der Bar stehen.
Ja.
Nicht der Name oder was ist wirklich mal die Person dahinter.
Also, wir haben jetzt mal Werbung für die Pink Bar gemacht.
Ja.
Von daher, also Pink Bar, nur noch ein bisschen die Playlist bearbeiten, aber ihr könnt da sicherlich Juliane ansprechen, wenn ihr Unterstützung braucht. Die hat bestimmt Ideen. wir haben jetzt nochmal kurz Moloko, und da wir heute so viel gequatscht haben, weil es auch super interessant wieder ist und wir auch viele Infos rausgeben wollen, gibt es einen Song, und dann steigen wir mit was relativ Frischem dann von Juliane ein. Also, bis gleich. Nur ein Song von Moloko und Juliane. Es gibt noch so was Spannendes, was wir jetzt gleich nochmal bequatschen werden. Du hattest ja schon gesagt, die Partyszene verändert sich. Du selbst bist da eben einmal mit im Freud an der Tür oder an der Bar vertreten.
Oder auch als Veranstalterin.
Oder
Host mehr dann da, genau.
Ja. Welche Aufgabe hat man denn eigentlich als Host dann? Musst du dann, oder bist du dann das Empfangskomitee oder mich würde es tatsächlich mal so interessieren, was machst du dann als Host, wenn es eine Party ist, die du mitveranstaltet hast oder wo du ein Host bist?
Also es gab vor ein paar Jahren noch Partys in Frankfurt, da stand man mit seinem Track Närme als Host und die Aufgabe war dann, Schnaps am Eingang zu verteilen.
ist aber heute nicht mehr so. Also bei dir zumindest.
Durchaus ist das noch irgendwo so, ja, okay. Aber bei uns nicht. Es ist eigentlich eine vielfältige Aufgabe, die Leute abzuholen sicherlich, ja, ansprechbar sein, auch sichtbar zu sein, dass man ansprechbar ist, beinhaltet da auch natürlich nicht drüber zu sein, dass man überhaupt ansprechbar ist. Und sicherlich auch irgendwie die Party, den Club zu repräsentieren, da auch sicherlich seinen eigenen Vibe auch mitzugeben, ja. Ich würde jetzt so sagen, das, was ich gespiegelt bekomme, mache ich den Job anscheinend gut.
Kann ich mir ganz gut vorstellen, ja.
Klar, unterhalten, Netzwerken gehört dazu, den Leuten erklären, was passiert hier, wer kommt hier, wann läuft die Musik auf dem Floor, ne? Es sind halt die kleinen Gespräche, ne? Durch die Vielzahl der Menschen, die man natürlich kennt, fällt es natürlich auch schwer, dann in dem Moment auch sehr, ne, so Gespräche, wie wir jetzt gerade führen, ne?
Die werden an dem Abend wahrscheinlich schwieriger.
Genau, ich muss auch manchmal Leute, die ich gut kenne, dann auch mal stehen lassen, ja? Das tut mir auch irgendwo leid, ja, auch wenn man sich lange nicht gesehen hat, aber, oder weniger sieht, alltagsbedingt, aber, es ist ein guter Kommunikator auch zu sein, ja? Natürlich auch gut gelaunt
und im vollen
da jetzt nicht unkommunikativ in der Ecke stehen sowas, ja.
Zumal ja auch dann, wenn du dann wirklich einen vollen Club hast, ist es ja auch tatsächlich so.
Dann freut man sich ja.
Da freut man sich ja, die Nacht ist nicht lang genug für um.
Ja, genau, alle richtig. Ja, da geht mir schon oft so, ne? Also wenn so richtig geil am Laufen ist.
Ja.
Und die Stimmung auch stimmt und dann, ist das schon wieder 5 Uhr, Mist.
Verdammt. Habt ihr 5 Uhr, macht ihr?
Nein, das nicht.
Okay,
aber
alles klar. Vielleicht hat sich ja gerade.
Aber das ist so die Wahrnehmung. Eben war noch 1 Uhr, ja. Und es ging gerade los und auch schon mal 5.
Ne? Ja, ja. Dann
so der erste Moment, wo du denkst, ach, krass. Cool.
Du bist eben als Veranstalterin zum einen auch da tätig. Und es gibt auch was Neues.
Ja.
Was ziemlich Frisches. Und ich find's eine saugeile Idee. Ich glaube, ich muss mir dann tatsächlich mal die alten Tanzlumpen wieder aus dem Schrank packen und das nächste Mal vorbeikommen. Du hast eine neue Partyreihe.
Ja, die habe ich nicht allein. Die mache ich zusammen mit Marc Hartmann, den man ja auch kennt als Veranstalter von einigen Events hier, sei es Pure, Grind etc. pp. Mhm. Aber ja auch als Planet Radio Moderator und auch als erfahrener Event Manager, ja. Ja, also wir haben uns, ich habe schon sehr viel für den Marc mitgemacht, an auch Positionen wie Selektionen, und ich, man unterhält sich ja, was man so für Vorstellungen hat, ja. Mhm. Und wir haben so schon während Corona oder schon davor, haben wir schon so Gespräche geführt, dass wir beide so den Eindruck haben, dass es was Neues geben muss, und hatten, das waren immer so Fetzen. Und aber irgendwann wird aus den Fetzen, wenn man dranbleibt, halt ein Zettel, den man mal vollschreibt, sage ich jetzt mal so überspitzt. Und ja, wir haben was Neues kreiert. Das ist die Ballroom Code Queer. Mhm. Für die, ich weiß, der Name ist ein bisschen in einigen Ohren, tut es ein bisschen zischen.
Meinst du das jetzt positiv oder negativ zischen?
In beide Richtungen, ja. Der Name hat verschiedene Hintergründe, weil ich damit Diversität verbinde, auch nicht auf eine Hautfarbe festgelegt. Ja, ich bin da in einem Shitstorm ja auch als weiße Cis-Frau vorgeworfen, als weiße geborene Frau. Ja, so hat man sich über mich informiert.
Super, ne?
Ja, super. Was ich dann auch wieder krass finde, dass man auch selber dann dann als ich habe mir die Hautfarbe auch nicht ausgesucht, ja. Dann auch so wieder festgelegt wird, ja, du bist weiß, du darfst das nicht machen. Das war nie mein Gedanke, dort irgendwie eine Festlegung zu machen, sondern mein Gedanke war immer, ich möchte einfach mit allen Menschen, denen möchte ich einen schönen Abend bieten und auch einen abwechslungsreichen Abend. Wir sind schon sehr gut gewesen am 9.9., da ist noch Luft nach oben aus meinen perfektionistischen Ansprüchen. was auch so auch in die Richtung noch mehr Ballroom geht, sprich Tanzdarbietungen im Bereich Wacking oder Voguing, hatten wir aber tatsächlich.
Okay.
Auch wenn alle im Vorfeld, alle bösen Stimmen meinten, wir haben das nicht, nur weil wir es nicht direkt bewerben. Man muss ja nicht auch alles gleich aus dem Hut zaubern. Man kann ja auch einfach mal abliefern statt labern.
So sieht's aus.
Und ja, und die Location gibt's halt auch her. Das ist Fortuna irgendwo, das ehemalige King Kalamea-Meer. In der Hanauer Landstraße.
Ja.
Wurde richtig geil saniert, ist bunt. Es stehen überall an den Wänden schon tiefsinnige deutsch- oder englische Metaphern. Also die Location ist einfach mördergeil. Ja? Okay. Also das kannten jetzt auch viele Leute aus der Szene noch nicht, weil es eher so heteronormativ verordnet war. Es ist jetzt die erste queere Party auch und sie ist seit der Öffnung des Clubs, so hat man mir das gespiegelt, maximal eingeschlagen.
Sehr gut.
Dem Team hat super viel Spaß gemacht. Wir haben abgeliefert. Es war alles da. Es waren, also das komplette Spektrum unserer Szene war da. Ja, egal ob lesbisch, gay, trans, Drag, Crossdresser, was weiß ich.
Und das ist einfach das.
Ne, es ist auch scheißegal, ja, was du bist. Ne? Du sollst ja einfach nur ich sein, das ist das Allerbeste und nicht irgendwas vorspielen, sondern sei, lass einfach raus, was du bist und trag diesen Vibe in die Welt rein. Und das hat funktioniert. Zu allen Unkenrufen, die es vorher gab. Es ist, ich habe mir so eine Worst-Course-Berechnung gemacht, ja, wann es an mein eigenes Geld geht. Und
da bist du höchstwahrscheinlich nicht gelandet an dem schlimmen Punkt.
Ja, über Geld redet man nicht. Ne? Aber wir reinvestieren es ja auch wieder.
Genau. Ich würde einfach aufgrund dessen, dass wir noch 2 Minuten ungefähr haben, einfach nochmal kurz fragen, gibt es schon ein neues Datum für
die nächste? Ja klar, haben wir schon beworben, der 18.12.
Der 18.12., also kann man noch mit den Christmas-Vibes auf eure Ballroom-Party gehen.
Ballroom-Code queer.
Ballroom-Code queer. Und es ist
auf Instagram Ballroom-Party.
Siehste, also dann werde ich dann
das. Und am 10.12. feiere ich meinen Geburtstag, meinen 43.
Im Freud.
An der Club Bizarre.
Du hast mir so ein cooles Video geschickt. Darf man das posten für die Interessierten dort draußen?
Das darfst du gerne posten.
Ist würde
nicht
ich
die finale Version, aber ich werde sie dir die nächsten Tage gerne dafür zu kommen.
Okay, lassen, ja. Weil dann würde ich es tatsächlich über die Steve's Queer World Seite dann mal rausgeben.
Sehr gerne.
Und ja, und das Interesse locken. Juliane, es war mega spannend. Wir haben schon gesagt, eigentlich müssen wir eine Podcast-Reihe machen, damit wir erstmal alles hier erzählen können, was wir wollen. Ja. Ich danke dir vielmals, auch der Regie, für euer Kommen heute. Und ja, wünsche dir ganz viel Erfolg mit der nächsten Ballroom. Mal schauen, ob ich es schaffe, weil da werde ich wahrscheinlich gerade umziehen. Aber
also, wirst dich wohlfühlen. Ne? Ich habe schon gesagt, wir haben ein absolutes diverses Publikum, auch vom Alter.
Und das ist, was
es ich feiern alle, finde. Wirklich alle mit, egal, hetero auch, ne?
Ja.
Der Vibe muss stimmen und dann bist du dabei und du wirst es nicht bereuen.
Ich bin sehr gespannt, spätestens nächstes Jahr dann, und in diesem Sinne euch da draußen einen wunderschönen Abend. Am 3. Oktober wird es keine Sendung geben, aber dann wieder 2 Wochen später, und ich freue mich drauf. Bleibt gesund dort draußen. Es gibt noch mal ein paar Takte von den B-52s und DJ Tonka, und ich sage Aloha, bye bye und bleibt gesund. Ciao. Oh.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!